Lasst uns Gottes Wort lesen vor dem Gebet aus Matthäus 6. Wir haben gestern Abend aus Matthäus 5. Lasst uns heute Abend aus Matthäus 6 lesen. Lasst uns aufstehen, während wir das Wort lesen. Matthäus 6 von Vers 1. Hier spricht unser Herr: Gebt Acht darauf, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten ausübt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn zu erwarten bei eurem himmlischen Vater. Wenn du also Almosen spenden willst, so lass nicht vor dir her posaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Straßen tun, um von den Leuten gerühmt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Nein, wenn du Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen geschehe. Dein Vater aber, der auch ins Verborgene hineinsieht, wird es dir alsdann vergelten. Auch wenn ihr betet, sollt ihr es nicht wie die Heuchler machen, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten dort, um den Leuten in die Augen zu fallen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du beten willst, so geh in deine Kammer, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater aber, der auch ins Verborgene hineinsieht, wird es dir alsdann vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen. Darum macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß ja, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Unser auskömmliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater sie auch euch vergeben. Wenn ihr sie aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater euch eure Verschuldungen auch nicht vergeben. Bis dahin dieses Gottes Wort. Lasst uns gemeinsam anbeten. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir in dieser Stunde hier stehen dürfen, unsere Blicke zu dir emporrichten und auf die Worte lauschen, die du uns aus Gnaden darreichst. Dein Wort hat noch die Gültigkeit behalten, wie du es ausgesprochen hast in jenen Tagen. So ist es heute noch gültig, Herr. Schenk Gnade, o Gott, dass wir als dein Volk so handeln, wie dein Wort es uns sagt. Durch dein Wort redest du zu uns, o Herr. In jenen Tagen wandeltest du auf Erden und hast von Mund zu Mund geredet. Aber du hast dein Wort hinterlassen, Herr, und du redest heute durch dein Wort. Deinem Namen sei die Ehre. Wir bitten dich nur, vergib uns unsere Schuld, und auch wir möchten den Menschen vergeben, Herr, wo wir gefehlt haben, wo wir schuldig sind. Sei uns gnädig. Wir bitten dich von vornherein heute Abend, nimm alles von uns, Herr. Nimm alles, Herr, was dir nicht wohlgefällig ist, damit dein Wohlgefallen auf uns herabkommen kann in diesen Tagen und in diesen Stunden, oh Gott. Herr, wir bitten dich inniglich, segne uns, erhöre uns und sei mit uns, Herr. Lass dein Wort an uns mächtig ergehen und schneide alle wilden Triebe ab, die nicht hineinpassen in dein Reich und in deine Herrlichkeit. Wir sind dein Volk, die Herde deiner Hand. Ich bitte dich, segne alle, die gekommen sind, mein Gott. Segne alle, die nicht kommen konnten, o Herr. Herr, hilf, dann ist uns geholfen. Ich bitte dich, segne den, der dein Wort bringt und segne alle Hörer, die da hören, o Herr. Herr, wir bitten, schenk Gnade in allen Beziehungen und sei mit uns, Herr. Das ist unser Verlangen und das ist unser Gebet. Ehre deinem herrlichen und wunderbaren Jesus Namen. Amen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein dürfen. Wir freuen uns, dass ihr schon gekommen seid. Andere sind noch unterwegs. Und gemeinsam wollen wir in diesen Tagen Gott erleben. Nicht nur von ihm hören und auch nicht damit zufrieden sein, was andere mit ihm erlebt haben, sondern möchten mit ganzem Herzen darum bitten und auch daran glauben, dass Gott sich uns nahen und offenbaren wird. Der Herr hat's ja verheißen. Die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und ich werde mich euch offenbaren. Amen. Und Paulus schreibt in Kolosser 3 von Vers 1 bis 3, wenn Christus in unserem Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Wir warten auf die Herrlichkeit und wir möchten miterleben, wie die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Aber dazu ist notwendig, dass Christus nicht als Lehre, nicht als Idee, sondern dass Christus als Gotteskraft in unserem Leben offenbar werden könnte. Und diese Tage und Stunden müssen dazu dienen. Dafür hat Gott sie bestimmt. Wenn es nach mir ginge, dann würden wir einfach Gebetsstunden machen. Beten, bis wir Erhörung gefunden haben, bis Gott geantwortet hat, bis ein jeder durchgedrungen ist zu der Heilsgewissheit und sagen kann, aus persönlicher Überzeugung, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er meine Schuld vergeben, meine Sünde alles gesühnt und an das Kreuz getan und dass ich sein Eigentum bin. Wir möchten, dass alle, die unter den Schall des Wortes Gottes kommen, nicht nur Hörer, sondern Empfänger und auch Täter des Wortes sein könnten. Dazu möge Gott uns allen Gnade und Kraft verleihen. Wir brauchen uns dabei nicht anzustrengen, sondern uns Gott im Glaubensgehorsam zur Verfügung zu stellen. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Und Paulus drückt es in Römer 16 am Schluss zusammenfassend aus. Um Glaubensgehorsam unter allen Heidenvölkern zu wirken. Dazu ist das Geheimnis Gottes in Christus geoffenbart worden. Über das werden wir heute Abend noch sprechen. Ich habe eine Predigt Bruder Brenhams mitgebracht, um daraus dann vorzulesen. In diesen Versammlungen werde ich nicht laut sprechen. Die Übertragungsanlage muss dafür sorgen, dass es alle hören. Ich muss einfach mit meinen physischen Kräften ein wenig haushalten. Es kommt ja auch nicht darauf an, mit welch einer Macht und Betonung wir das Wort Gottes bringen. Es kommt doch darauf an, dass die Kraft des Heiligen Geistes das Wort Gottes nimmt und es den Einzelnen zu einer lebendigen Gotteskraft werden lässt. Weil es zum Thema gehört, möchte ich aus dem Alten und Neuen Testament lesen, 2. Mose 29 von Vers 43. Ich will dort nämlich mit den Israeliten in Verkehr treten und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. Ich will also das Offenbarungszelt und den Altar heiligen. Auch Aaron und seine Söhne will ich heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will inmitten der Israeliten wohnen und will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen Wohnung zu nehmen. Ich, der Herr, ihr Gott. In Kapitel 34 lesen wir Vers 29. Als Mose dann vom Berge Sinai hinabstieg, die beiden Gesetzestafeln hatte er in der Hand, als er vom Berge hinabstieg. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts infolge seiner Unterredung mit dem Herrn strahlend geworden war. Jetzt von Vers 33. Als er dann mit seinen Mitteilungen zu Ende war, legte er eine Hülle auf sein Angesicht. So oft Mose nun vor den Herrn trat, um mit ihm zu reden, legte er die Hülle ab, bis er wieder hinausging. Und wenn er hinausgekommen war, teilte er den Israeliten alles mit, was ihm geboten worden war. Dabei bekamen dann die Israeliten das Gesicht Moses zu sehen, dass die Haut in seinem Gesicht strahlend geworden war. Mose aber legte dann die Hülle wieder auf sein Gesicht, bis er wieder hineinging, um mit dem Herrn zu reden. Jetzt aus 2. Korinther, 2. Korinther, dem 2. Kapitel, Hier lesen wir Vers 6. Er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn nun aber der Dienst, der den Tod bringt, mit seiner auf Stein eingegrabenen Buchstabenschrift solche Herrlichkeit besaß, dass die Israeliten das Angesicht Moses nicht anzuschauen vermochten, wegen des auf seinem Antlitz liegenden Glanzes, der doch wieder verschwand. Wie sollte da der Dienst des Geistes nicht eine noch weit größere Herrlichkeit besitzen? Denn wenn der Dienst, der die Verurteilung bringt, Herrlichkeit besitzt, so muss der Dienst, der die Gerechtsprechung vermittelt, in noch viel höherem Grade überreich an Herrlichkeit sein. Ja, die auch dort vorhandene Herrlichkeit verschwindet in dieser Beziehung völlig gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Vergängliche Herrlichkeit besitzt, so muss das Bleibende in einer noch viel größeren Herrlichkeit dastehen. Wir könnten noch die weiteren Verse lesen, dass die Decke vielleicht nur Vers 15 noch schnell. Ja, bis heute liegt, so oft Mose vorgelesen wird, eine Decke über ihrem Herzen. Nur noch aus 2. Korinther 4 von Vers 3. Wenn trotzdem das von uns verkündete Evangelium verhüllt ist, so ist es doch bei denen verhüllt, welche verloren gehen, weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte. Nun, soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. In dieser Predigt, die Bruder Brenim gehalten hat, unter dem Titel Die Enthüllung Gottes, wird ja das eine sowohl als auch das andere hervorgehoben. Gott ist den einen verborgen, den anderen geoffenbart. Die einen sehen, die anderen sehen nicht. Die einen glauben, die anderen glauben nicht. Und denen, die da glauben, offenbart er seine Herrlichkeit. Ja, er offenbart sich ihnen persönlich. Wir alle wissen, Gott war in Christo verborgen. Gott war auch in Christus geoffenbart. Christus ist doch die Offenbarung Gottes in Menschengestalt. Wer aber hat es damals gesehen? Wer hat es erkannt? Die Menschen sagten, wir kennen ihn, wir kennen seine Brüder und seine Schwestern und so weiter. Und der Herr ruft laut aus, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wer sind meine Schwestern? Und gibt dann die Antwort, alle, die den Willen meines himmlischen Vaters tun, das sind meine Brüder, meine Schwestern und meine Mutter. Gott möge solche Menschen aus uns machen. Wir wissen ja, worum es in dieser Zeit geht. Nicht nur darum, dass wir irgendeine Geschichte aus der Bibel lesen, sie mag noch so gut sein und kann verwendet werden, aber dadurch, dass wir jetzt im prophetischen Zeitalter leben, musste der prophetische Teil der Heilsgeschichte, der zur Vollendung und zum Abschluss gehört, auf den Leuchter gestellt werden, damit wir von Gott gelehrt und eine Einführung, die dann zur Einfügung führen muss, selbst eine Einführung in das, was Gott jetzt tut, genügt nicht, wenn die Eingeführten sich nicht einfügen lassen in den Plan Gottes. Wir können alle über den Plan Gottes sprechen, davon singen und darüber predigen. Genügen wird es nicht. Die Eingeführten müssen sich einfügen lassen. Sie müssen ein fester Bestandteil des göttlichen Heilsplanes in dieser Zeit werden. Und ich könnte euch zeigen, dass alle, die seit Beginn des Neuen Testaments von Gott begnadigt worden sind und das Wort der göttlichen Verheißung empfangen hatten, durch sie ist biblische Prophetie erfüllt worden. Nehmen wir Johannes den Täufer, als der Engel zu Zacharias kam und die prophetische Botschaft überbrachte und auch gleich sagte, wer dieses Kind sein wird, dass er vor dem Herrn einhergehen wird im Geiste und in der Kraft des Elia. Es war nicht nur eine Ankündigung, sondern eine prophetische Ankündigung, die am Anfang des göttlichen Heilsplanes stand. Und dieser Mann, den sie betraf, war ein Teil dieses göttlichen Heilsplanes. An ihm und durch ihn erfüllte sich das, was der Prophet Jesaja in Kapitel 40, Vers 3. Und hier in dieser Predigt hat Bruder Brenhim einiges gesagt, das verdient, hervorgehoben zu werden. Ich lese, er ist derselbe Gott, der alles offenbart von Vollkommenheit zu Vollkommenheit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist der Weg, den die Gemeinde geht. Durch die Zeitalter hindurch hat er sich offenbart durch seine Propheten. Und sie waren nicht nur Propheten, sie waren Götter. Er sagte es, was sie sprachen, war Gottes Wort. Sie waren das Fleisch, in welchem Gott verhüllt war. Männer Gottes, die über diese Erde gegangen sind, die auf den gleichen Straßen wandelten wie alles Volk, genauso gekleidet waren, empfingen das lebendig machende Wort Gottes. Damit wurden sie Träger dieser göttlichen Verheißungen, die dann im Neuen Testament Gestalt angenommen und Verwirklichung fanden. Sie wurden Götter genannt. Wir haben das schon in unseren Predigten behandelt. Wir müssen erkennen, dass Gott aus Menschenkindern Gottes Kinder gemacht hat. Das ist eine göttliche Tatsache. Bis Golgatha geschah, war es eine Verheißung. Seit Golgatha wurde es Realität. alle sprachen von dem kommenden Erlöser. Johannes konnte auf ihn zeigen und sagte, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. In Christus ist doch die gesamte Prophetie betreffs unsere Versöhnung und Erlösung. Göttliche Realität hier im menschlichen Leibe für uns Menschen geworden. Beides ist wahr. Gott war in Christo und wir waren in Christus. Ehe der Weltgrund gelegt worden ist, waren wir in dem göttlichen Heilsplan. Das können wir jetzt vielleicht noch nicht ganz ermessen oder fassen, aber die Heilige Schrift lehrt es uns, Paulus drückt es aus, dass wir mit Christus gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden sind. Das alles sind göttliche Tatsachen, die zunächst als Verkündigung im Worte stehen. Aber diese Verkündigung muss dein und mein Gott erleben werden. Es kann nicht nur hier geschrieben bleiben. Es muss dein und mein Erlebnis mit Gott werden. Ich lese, Gott war verborgen in Jesus, um das Werk der Erlösung am Kreuz zu vollbringen. Gott konnte nicht sterben als Geist, denn er war ewig. Daher musste er eine Gestalt annehmen, um den Tod zu erleiden. Er starb tatsächlich, aber er konnte es nicht tun in seiner Gottesgestalt. Er musste es tun in der Sohnesgestalt, als der Menschensohn. Auch das haben wir voll und ganz begriffen. Solange Gott in seiner Geistleiblichkeit war, als der Jehova des Alten Testaments, konnte er nicht sterben. Aber das Wort wurde ja Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Weiter, er musste in menschlichem Fleische geboren werden. Das glauben wir von ganzem Herzen. Er ist Mensch geworden, damit wir in den göttlichen Stand zurückversetzt werden können. Er, seine Gestalt von Jehova, verwandelte er sie in Jesus, um das Erlösungswerk Gottes zur Erfüllung bringen zu können am Kreuz auf Golgatha. Für mich ist das heute Abend insofern wichtig, dass wir erst einmal dieses Göttliche, ein für alle Mal geschehene und ewig gültige Erlösungswerk im Glauben für uns annehmen und nicht auf Irrwegen suchen, sondern uns von Gott finden lassen, um ihn zu erleben und in die Gotteskindschaft eingefügt zu werden. Gott war in seinem Tempel verhüllt in menschlichem Fleisch. Unser Herr sagte damals, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder erstehen lassen. Die Leute dachten irdisch und sprachen zueinander, 46 Jahre hat man an diesem Tempel gebaut und dieser Mann will ihn in 3 Tagen erstehen lassen. Weiter, Gott war in einem menschlichen Tempel. Nun seid ganz sorgfältig. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Gott verhüllt sich selbst vor der Welt, verbergend, verhüllt in einem menschlichen Wesen. Vor der Welt verborgen. Sie sahen einen Menschen, dem sie obendrein noch nachsagten, der ist ja unehelich geboren und der hat den Teufel und was alles haben sie über ihn gesagt und meinten, im Recht zu sein. Das, was sich ihnen vor Augen darstellte, hat ihnen den Eindruck vermitteln lassen, dass sie im Recht waren. Aber wie sehr waren sie im Unrecht, weil sie die Heilige Schrift und die Kraft Gottes nicht kannten. Auch heute ist es genauso. Wir mögen von unserem menschlichen Standpunkt aus 100% im Recht sein. Und von Gottes Sicht aus gesehen sind wir dabei 100% im Unrecht. Es muss dahin kommen, dass wir beides, das Wort Gottes und die Kraft Gottes kennen. Dieses wurde damals zusammenhängend von unserem Herrn gesagt. Ihr seid im Unrecht, weil ihr die Heilige Schrift und die Kraft Gottes nicht kennt. Das dürfte dir und mir sagen. Wer die Heilige Schrift durch göttliche Offenbarung empfangen hat, der darf damit rechnen, auch die Kraft Gottes zu empfangen. Gott belehrt uns doch nicht nur, um uns Hoffnung zu machen, um uns hungrig zu machen, um ein Verlangen in uns zu wirken. Gott redet mit uns, damit er dieses Verlangen stillen kann, damit er geben kann, was er verheißen hat. Im Alten Testament, als Gott auf dem Gnadenthron saß, war er vor den Menschen verborgen durch einen Vorhang. Amen. Dieser Vorhang verbarg Gott. Sie wussten, dass Gott dort war, obwohl sie ihn nicht sehen konnten. Jene Feuersäule ist ihnen niemals wieder erschienen. Habt ihr bemerkt, dass nachdem die Feuersäule sich hinter den Vorhang begab, sie nicht eher wieder erschien, als bis in Jesus Christus. Gott war verhüllt. Auch darauf könnten wir näher eingehen. Gott war mit seiner Herrlichkeit auf dem Gnadenthron oder über dem Gnadenthron anwesend. Aber wir werden sicherlich noch einiges weitere lesen, das uns darüber den nötigen Aufschluss gibt. Nun, die Juden konnten nicht verstehen, wie Gott Barmherzigkeit haben konnte mit einem sündigen und verdorbenen Volk wie wir. Sie konnten den nicht sehen, der Barmherzigkeit walten ließ, weil er verborgen war. Er war hinter dem Gnadenthron auf der Innenseite, wo der Vorhang herunterhing, der ihn verdeckte. Ehe dies geschah, bedeutet es für jeden, der hinter den Vorhang ging, den plötzlichen Tod. Hier kommt jetzt eine Sache, die uns allen sehr wichtig werden wird. Nur einmal im Jahr konnte der Hohepriester mit dem Blut der Versöhnung hinter den Vorhang gehen. Ein anderer, der es gewagt hätte, der wäre gestorben. Ich lese weiter. Bis dahin war noch keine Erlösung. Alles, was teilweise ist, das ist noch nicht die ganze Sache. Die Sünde war bedeckt, aber noch nicht vergeben. Erlassen bedeutet davon geschieden und hinweggetan. Das Blut der Tiere konnte dies nicht bewirken. Darum war Jehova hinter einem Vorhang verborgen. Ein Mensch wäre tot umgefallen, hätte er versucht, hineinzugehen. Hinter den Vorhang hineinzugehen, wo er verborgen war. Bei der Kreuzigung jedoch, als Jesus, der dieser verhüllte Gott war, dort starb auf Golgatha, sandte Gott Feuer und Blitz und zerriss diesen Vorhang von oben bis unten, so dass der volle Gnadenthron in klarer Sicht hervortrat. Aber sie waren zu blind, um es zu sehen. Hier haben wir einen wunderbaren Vergleich. Im Alten Testament war Gott verborgen, unzugänglich. Wer konnte schon mit ihm reden? Wer konnte sich ihm nahen? Und wer sich ihm genaht hätte und wäre hinter den Vorhang gegangen, das wäre für ihn der plötzliche Tod gewesen. Heute, seit Golgatha, bedeutet es Tod für uns alle, wenn wir nicht hinter den Vorhang gehen, wenn wir Gott nicht am Gnadenthron begegnen, wenn wir nicht bis zur Bundeslade vordringen. Das ist doch der Unterschied um die Offenbarung, die wir in Jesus Christus, unserem Herrn, sehen. Weiter steht, er war in klarer Sicht, aber sie konnten ihn nicht sehen. Ist es möglich, dass die Heiden das Gleiche tun? O Gott, sie haben die Gemeindezeitalter des Sohnes Gottes gehabt. Aber diese Denominationen, dieser Schleier von Tradition, den wir seit Pfingsten gehabt haben, er ist zerrissen. Die Leute haben gesagt, die Tage der Wunder sind vorbei. Gott hat den Schleier aufgehoben und diese Kirchentraditionen sind zerrissen worden und zu klarer Sicht gebracht. Und sie sind abermals bereit, ihn zu kreuzigen. Der enthüllte Gott in klarer Sicht. Halleluja. Ihr Lieben, das ist für uns keine Lehre und keine Erkenntnis. Kein Punkt, über den man streiten kann und streiten darf. Das ist für uns der Kernpunkt der göttlichen Heilsgeschichte, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich selber versöhnte. Den einen verborgen, den anderen geoffenbart. Die einen glauben, die anderen bleiben im Unglauben. Und besonders in der Zeit, in der wir jetzt leben, hat die Offenbarung Jesu Christi jedem, der sie durch den Geist verklärt, in seinem Herzen aufgenommen hat, doch das meiste zu bieten und zu geben gehabt. Alles, was wir sonst hören an Erkenntnis und Belehrung, ist gut und notwendig. Aber es steht geschrieben, dass alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes in Christus verborgen sind. Und wenn er sich uns offenbart, dann wird mit ihm alle Schätze der göttlichen Weisheit und Erkenntnis geoffenbart. Weiter steht hier, dort hing unser Gott auf Golgatha, und sie waren zu blind, um es zu sehen, obwohl er in klarer Sicht war, und sie können es immer noch nicht sehen. Warum? Sie sind blind. Hiernach kam er zu Paulus, dann zu Petrus, dort im Gefängnis, als die Feuersäule. Aber in den letzten Tagen soll er wiederkommen. Eine Feuersäule muss wiederkommen, um den Sohn des Menschen zu offenbaren und das Wort des Lebens hervorzubringen. Traditionen werden hinweggefegt. Denominationen werden niedergerissen. Es gibt nichts, was es aufhalten könnte. Halleluja! Preis sei unserem Gott. In der Offenbarung Jesu Christi liegt eine Kraft Gottes. Und es gibt keinen Menschen, der Gott und seinem Worte widerstehen könnte. Wenn sie anderer Meinung sind, dann sind sie eigener Meinung. Wir aber haben den Sinn Christi. Und das werde uns nicht als Überheblichkeit angerechnet. Es ist ja nur Gnade. Wer sind wir? Hätte Gott nicht die Gescheiten dieser Welt nehmen können? Hätten sie nicht bessere Fähigkeiten gehabt, seinen Ratschluss elegant darzulegen? Wer sind wir, die wir mit Zittern und mit Zagen kommen, um sein Wort zu verkünden? Aber Gott weiß immer, was er tut. Er nahm die Hirten, er nahm die Farmersleute, er nahm, wen er wollte, und offenbarte sich den Seinen und tat ihnen auch das Wort kund. Weiter. Was für eine Art von Geist wird dieses bewirken? Genau wie es in den ersten Zeiten war. Schaut doch, was er in den Tagen des Elia tat und in den Tagen Johannes des Täufers. Es gab eine Zeit in der Schrift, wenn ein Mann durch diesen Vorhang hineinging, bedeutete es seinen plötzlichen Tod. Jetzt aber ist es tot, nicht hineinzugehen. Amen. Wenn ihr den Schleier der Traditionen nicht durchbrechen könnt, diesen Denominationswall nicht durchbrechen könnt, um Gott in seiner Macht zu sehen, dann bedeutet es den Tod. Durch Traditionen, durch Überlieferungen, durch falsche Belehrung sind die Menschen eingehüllt worden und sie taumeln hin und her. Und niemand braucht im Neuen Testament nachzulesen, dass die Decke Mose noch immer über Israel hängt. Man kann genauso sagen, die Schriften des Neuen Testaments sind doch den Menschen verhüllt geblieben bis zu dieser Zeit. Wen hat Gott einführen können? Wen hat er in sein Wort hineinnehmen können? Es ist doch eine verschwindend kleine Schar im Vergleich zu all dem großen Mechanismus, der ja in besonderem Maße in der gesamten Christenheit vor sich geht. Wer sind die Menschen, denen Gott sich in diesen Tagen offenbart? Menschen, die ausgebrochen sind, die den Zaum der Denominationen durchbrochen, die alle Überlieferungen und Traditionen zurückgelassen haben, herausgekommen sind aus dem alten Sauerteig, um nicht wieder neu zu mischen, sondern das unvermischte Wort Gottes als den göttlichen Samen in sich aufzunehmen. So war es am Anfang des Neuen Testaments und so wird es jetzt am Ende sein. Hier steht weiter, der Vorhang ist zerrissen. Glorie sei unserem Gott. Wer ist davon überwältigt? Was hat es uns zu sagen? Wir stehen doch nicht mehr außerhalb. Wir stehen innerhalb. Wir warten doch nicht auf Christus, dass er kommen und uns erlösen soll. Wir warten doch, dass er wiederkommt, um uns als Erlöste heimzuholen. Wir sehen doch den Gnadenthron, der mit dem Blut der Versöhnung besprengt wurde. Und wir sehen daneben die Bundeslade und wir sehen sie geöffnet. Das Wort ist denen kundgetan worden, die hinter den Vorhang dringen, die hineingehen, um in der Gegenwart Gottes zu erscheinen. Und das ist der große Unterschied zwischen den herkömmlichen Predigten oder Vorträgen, die jedes Jahr rund um die Uhr neu überall abgelesen werden, dass der Betreffende schon die Augen schließen und sie auswendig aufsagen kann. Und zwischen der göttlichen Offenbarung des prophetischen Wortes und des Willens Gottes für diese Zeit. Ich weiß nicht, ob wir diesen Unterschied noch klar machen müssen oder ob wir ihn schon miterlebt haben. Ich persönlich kann mich sehr gut an die Zeit zurückerinnern und bin Gott von Herzen dankbar, dass wir heute nicht an den Lippen eines Schriftgelehrten sitzen, sondern zu den Füßen unseres Herrn und Heilandes, der sein Wort lebendig und kräftig und herrlich gemacht hat. Und in diesen Tagen müssen wir die Kraft Gottes erleben. Stellt euch einfach darauf ein. Wir müssen die innere Einstellung zu der Sache hatten. Jeder Mensch, der von Gott etwas empfangen wollte, der hat auf diese Sache hingeglaubt. So kamen die Menschen zum Herrn. Wer Heilung bedurfte, glaubte, dass der Herr heilen kann. Wer Befreiung nötig hatte, glaubte, dass der Herr befreien kann. Wer Rettung nötig hatte, glaubte, dass der Herr zu retten vermag. Jeder, der irgendeine Not hatte, kam doch zum Herrn, nicht mit tausend Dingen, sondern mit dieser einen Sache. Und so müssen wir in diesen Versammlungen die Zerstreuung verlassen und uns gemeinsam auf eine Sache konzentrieren, nämlich darauf, Gott in seiner Kraft zu erleben. Und dazu ist notwendig, dass wir erstens glauben, was die Schrift sagt und wie die Schrift sagt, und zweitens, dass wir damit rechnen, dass Gott uns gnädig heimsuchen wird. Wenn jemand in eine Versammlung kommt und mit gar nichts rechnet, der kann gewiss sein, dass er gar nichts empfangen wird. Und wer kommt und damit rechnet, dass Gott zu ihm reden wird, der kann davon überzeugt sein, Gott wird mit ihm reden. Wir müssen mit einem Verlangen kommen, um dann dieses Verlangen auch gestillt zu sehen. Wenn diese Leute das Wort Gottes gekannt hätten, dann hätten sie den Gnadenthron an dem Tage an dem Jesus starb, gesehen. Wer war dieser Mann? Sie hätten erkannt, wer er war. Warum ist der Vorhang zerrissen? Gedenkt, es bedeutete den Tod, hinter den Vorhang zu gehen. Deshalb, natürlich, hat es niemand erkannt. Moses hatte seine Gestalt gesehen. Es war der Rücken eines Mannes. Hier auf Golgatha war es ein blutender Rücken. Dennoch war es derselbe Mann. Gott wollte ihnen zeigen, wer er war. Ihr Lieben, das sind kostbare Gedanken Gottes. Mose sah seine Rückseite und sprach, es war wie der Rücken eines Mannes. Im Alten Testament, und Gott möge mir vergeben, hat er den Leuten doch den Rücken zugewandt. Er musste warten, bis Versöhnung, bis Erlösung, bis Heil, bis Gnade kommt. Im Neuen Testament hat er uns das Angesicht zugewandt, hat seine Arme am Kreuz ausgestreckt. Als wollte er sagen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Welch ein Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament. Wenn euch jemand den Rücken kehrt, dann wisst ihr doch, wie viel die Uhr geschlagen hat. Er wendet sich von euch ab, möchte keine Gemeinschaft mit euch haben. Und plötzlich kommt alles ganz anders. Da ist ein Haupt, von dem ein Liederdichter singt, O Haupt, voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt, zum Spott gebunden, mit einer Dornenkron. Er hat uns eines Blickes gewürdigt. Er hat uns in Gnaden angesehen. Und deshalb sind wir so dankbar. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des heilendes Blut. Teures Herz, jeder Mensch, der diese unbeschreibliche Liebe Gottes erfasst oder von ihr erfasst wird, der kann nicht anders als in Tränen ausbrechen und sagen, Herr, wer bin ich, dass du mich begnadigt hast, dass du mich zu dir gezogen hast. Weiter steht hier, Gott wollte ihnen den Gnadenthron zeigen. Darum wurde der Vorhang im Tempel zerrissen, von oben bis unten, durch die Hand Gottes, von oben. Und es zeigte Gott in klarer Sicht. Es war Jesus Christus hängend dort am Kreuz auf Golgatha. Der Gnadenthron war sichtbar, aber die Leute waren zu blind, es zu erkennen. Worum geht es heute? Wo wird heute noch dieses Wort vom Kreuz verkündet und die Leute aufgerufen und ihnen klar gesagt, dass sie Gott erleben können? Es ist ein soziales, ein menschliches Evangelium gemacht worden. Und die Menschen werden in Ruhe gewiegt. Aber dann eines Tages kommen sie zur Besinnung. Und wehe dem, der erst aufwacht, wenn er gestorben ist. Es gibt viele Leute, die wachen erst auf, nachdem sie gestorben sind. Einen kenne ich namentlich. Das war der reiche Mann, von dem da gesprochen wird, Bruder Brenim führt es einmal aus. Auf Erden hatte er alles. Die Scheuer waren voll und er sprach zu sich selber, deine Seele genieße das alles und so weiter. Und in derselben Nacht wurde ihm bekundet, du Narr, heute wird deine Seele von dir gefordert. Und dieser Mann wachte auf, nachdem er gestorben war. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel darüber nachgedacht, wie schrecklich es ist, wenn Menschen zu spät aufwachen. Es ist schon furchtbar, wenn man abreisen möchte und man verpasst den Zug, wenn man fliegen möchte und man verpasst den Flug. Es sind viele Dinge, die sind peinlich, die sind irgendwie unangenehm, aber es gibt nichts Unangenehmeres als die Tatsache, dass Menschen ihr Leben lang versäumt haben, auf ihre Seligkeit hin nicht nur angesprochen zu werden oder sich ansprechen zu lassen, sondern Frieden mit Gott zu erleben. Wirklich ein Erlebnis mit Gott zu machen. Es heißt hier weiter, es sind organisierte Traditionen von Menschen, bis sie nicht mehr wissen, wo sie stehen. Aber Glory sei unserem Gott. Er hat verheißen, in den letzten Tagen uns sein Wort in klarer Sicht zu zeigen und es wieder vor uns geöffnet darzulegen. Welch eine herrliche Tatsache. Gott hat verheißen und hat es auch getan. Es gab keine Zeit, weder im Alten noch im Neuen Testament, in der Gottes Wort und der gesamte Heilsratschluss mit allen Einzelheiten so kundgetan und geoffenbart worden wäre, wie gerade in unseren Tagen. Wir sind dem Herrn dankbar. Mose wusste vielleicht, was Henoch gesagt hatte und einige vor ihm. Elia wusste, was einige vor ihm gesagt hatten und was Gott ihm sagte. Und sogar Paulus ist zum Herrn gegangen, ehe Johannes auf der Insel Patmos diese abschließenden Dinge von Gott geoffenbart bekommen hat. Wenn wir jetzt in die Kirchengeschichte hineinschauen, seit den Tagen der Reformation hat Gott Großes getan. Und doch hatte er es sich vorbehalten, das Beste am Schluss zu geben und zu offenbaren und kundzutun. Da wir nun das Vorrecht haben, am Ende der Gnadenzeit zu leben, kommen wir, und dafür sei Gott Dank, in den Genuss der Verheißungen, die für den Abschluss der Heilsgeschichte gegeben worden sind. Und wir hören sie nicht nur, wir glauben sie. Und weil wir sie glauben, werden wir das erleben und empfangen, was Gott verheißen hat. In diesen Tagen werden wir immer wieder die Betonung und das Gewicht darauf legen, Gott zu erleben und nicht nur Hörer des Wortes zu sein. Weiter. Wenn sie das Wort gekannt hätten, dann hätten sie gewusst, wer Jesus war. Heute ist es ebenso. Wenn die Menschen das Wort Gottes kennen würden, dann würden sie auch die Stunde erkennen, in welcher wir leben und was in unserer Zeit geschieht. Aber sie weigern sich aufgrund ihrer Traditionen, dem Worte Gottes Gehör zu schenken. Ist das nicht ein trauriger Zustand? Herrliche Gottesdienste, feierliche Orgeln, die bis an die Decke der Kirche reichen, Chorgesänge und all die Umrahmungen, die überall gegeben werden, und keine göttliche Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes. Kein prophetisches Wort, keine Belehrung, keine Erleuchtung, keine Einführung in das, was Gott verheißen hat. Manchmal, wenn es über mich kommt, dann wünschte ich es mir, dass der Herr dieser Generation ein Gnadenangebot machen würde, wirklich, dass noch alle davon Kenntnis bekommen könnten, ehe es für immer zu spät sein wird. Aber Gott weiß ja, was er eingeplant hat. Wir können uns viele Dinge wünschen. Geschehen wird nur das, was Gott in seinem Heilsplan beschlossen hat. Aber da wir selber gerettet sind, möchten wir, dass noch viele gerettet werden. Da uns die Wahrheit kostbar geworden ist, möchten wir, dass sie noch vielen kostbar wird. Da wir selber in die Geheimnisse des Wortes eingeführt wurden, möchten wir, dass noch viele eingeführt werden. Was ist der Sinn dieser Erweckung, die gerade in diesem Augenblick stattfindet? Wird sie gedeihen? Wird sie gesegnet sein? Ich gebe nichts um all die Nachahmungen oder was sonst noch in Erscheinung tritt. Denn gedenkt doch daran, auch unter Mose war eine gemischte Volksmenge. Es bleibt dabei, Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch ein Lügner. Gottes Wort ist richtig. Gott braucht keinen Ausleger, denn er wirkt seine eigene Auslegung. Er offenbart sein Wort. Das ist die Auslegung. Gott enthüllt sich mitten unter uns. Wir sehen seine große Hand, die alle diese Dinge offenbart. Können wir dazu Amen sagen? Haben wir die Hand des Herrn gesehen, von der geschrieben steht, die Rechte des Herrn ist erhöht und die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ganz gleich, wie viel durcheinander, wie viel Nachahmungen, wie sehr wir hin und her geschüttelt werden. Weizen bleibt Weizen, daran ist überhaupt nichts zu ändern. Das wird nie anders werden, für immer nicht. Alles bringe nach seiner Art hervor. Und Christus ist ja der Anfang der Schöpfung Gottes. So steht's in Offenbarung 3, Vers 14 geschrieben. Nicht der Anfang der Schöpfung der Welt, der Erde, der Meere. Der Anfang der Schöpfung, Gottes Schöpfung durch Zeugung, nachdem das Verheißungswort Gottes im Glauben aufgenommen und der Heilige Geist dieses Wort der Verheißung in Maria zum Leben hervorbrachte. Anfang der Schöpfung Gottes durch göttliche Zeugung. Ihr Lieben, darüber streiten die Gelehrten und die Einfachen freuen sich darüber. Denn in gleicher Weise nehmen wir das göttliche Verheißungswort in uns auf. Und dieses Wort ist der göttliche Same. Und auf diesen Samen kommt der Geist. Und der Geist bringt neues göttliches Leben hervor. Nicht eine Idee, nicht ein schönes langes Gesicht, sondern neues göttliches Leben ist jemand in Christo. So ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich habe eine Botschaft über dieses Thema zu bringen und zu offenbaren, wie wir die Hand Gottes beachten müssen in dem, was er tut und wie er es vor uns entfaltet. Diesen Satz möchte ich auch auf unsere Zeit beziehen. Damals sagte es Bruder Branham, während er noch lebte und seinen Dienst verrichtete, daran hat sich noch nichts geändert. Auch wir werden Acht haben müssen und wachsam sein, um genau zu beobachten, was Gott jetzt tut. Hier heißt es wörtlich, ich habe eine Botschaft über dieses Thema zu bringen und zu offenbaren, wie wir die Hand Gottes beobachten müssen in dem, was er tut und wie er es vor uns entfaltet. Wir brauchen nicht darauf zu achten, was Menschen tun, was sie alles darlegen und entfalten. Das hat ohnehin keine Zukunft. Aber wir möchten dabei sein, wenn Gott sein Wort, seinen Willen, wenn er seinen Heilsplan vor uns entfaltet, wie ein Baumeister mit einem Architekten bespricht und die Einzelheiten sieht, so möchten wir in den Plan Gottes hineinschauen. Wir möchten sehen, was er tut und wie er es vor uns entfaltet. O Gemeinde, ihr Prediger des Evangeliums und ihr, die ihr diese Schriften lest, könnt ihr nicht den Tag erkennen, in dem wir leben? Könnt ihr die Stunde nicht erkennen, in welcher wir uns befinden? Wenn Gott sich selbst offenbart, schaut doch, wie er diesen Tempelvorhang nahm und zerriss ihn in zwei Stücke, damit sie die Gelegenheit hätten, Gott in klarer Sicht zu erkennen. Wie wunderbar! Gott tut ja immer etwas, um uns die Möglichkeit zu geben, es auch zu begreifen, es zu erkennen und dann durch die Gnade Gottes auch zu erleben. Hier wird die Gemeinde, die Prediger, alle, die diese Schriften lesen, aufgefordert. Und sie werden gefragt, ob wir den Tag erkennen, ob wir die Stunde erkannt haben, in der wir uns befinden. Gott hat sich geoffenbart. Er hat seinen Ratschluss kundgetan. Wir sehen die Dinge klar durch Gottes Gnade und Hilfe. Weiter steht, trotzdem waren sie blind, es zu erkennen. Er tut das Gleiche heute, indem er uns sein Wort genau vor Augen hält. Genau in der Weise, wie er es uns verheißen hat. Wisst ihr, was die Gemeinde aus den Nationen tun wird? Das Gleiche, was die jüdische Gemeinde tat. Die Gemeinde ist blind. Sie erkennt nicht, worum es geht. Aber es wird auf ihren Herzen sein, genau wie es in jenen Tagen war. Ihr müsst hineingehen durch diesen Vorhang. Das haben wir sicherlich heute Abend begriffen. Wir können nicht im Vorhof stehen bleiben und dann über die Dinge im Allerheiligsten sprechen. Wir können auch nicht im Heiligtum vor diesem Vorhang stehen bleiben. Wir müssen erkennen, wir leben in der Zeit, in der alles geoffenbart worden ist. Der Vorhang ist hinweggezogen worden. Es ist die Zeit der Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung bedeutet Enthüllung. Enthüllung bedeutet, kundzutun, was vorher verborgen war. Im letzten Buch der Bibel steht gleich zu Anfang, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Wohl dem Menschen, der diese Offenbarung Jesu Christi empfangen hat, ehe er die weiteren Kapitel der Offenbarung liest. Es gibt genügend Lehrer, die lesen in Kapitel 6 und Kapitel 16 und haben viel darüber zu sagen und zu schreiben. Und auch in all den anderen Kapiteln. Aber ich sage es euch in Demut, in keiner Weise herabblickend auf andere. Wer nicht den ersten Vers des letzten Buches als göttliche Glaubensrealität in seinem Leben zu verzeichnen hat, braucht gar nicht weiterzulesen. Johannes bekam als erstes die Offenbarung Jesu Christi. Und diese Offenbarung Jesu Christi ist der Anfang. Damit beginnt es. Und dann öffnen sich in ihm und durch ihn all die Schätze der göttlichen Weisheit und der göttlichen Belehrung für alle, die diese Offenbarung Jesu Christi im Glauben erkannt haben. Nicht mit dem Verstande. Wie können wir mit dem Verstande Gott begreifen? Das ist unmöglich. Wie können wir ihn erklären? Wir können uns nicht einmal selbst erklären. Ich habe noch keinen Menschen gefunden, der seinen gesamten Organismus erklären könnte. Und da müsste man Ärzte fragen. Sie staunen und staunen, wie der Mensch geschaffen worden ist. Wer will Gott erklären? Wer will ein Grashalm erklären? Wo ist das Leben darin zu finden? Wo in der Blume? Alles stirbt im Herbst, im Winter ist es tot, im Frühjahr kommt's wieder heraus. Wer will das erklären? Kein Mensch. Ist alles gar nicht nötig. Wir glauben das, was Realität ist. Und ehe es irgendetwas gab, war Gott. Und Gott ist ewige Realität. Er kann sich im Himmel als Vater offenbaren, auf Erden im Sohne, in uns wohnen durch den Heiligen Geist und bleibt immer ein und derselbe Gott, dem wir von Herzen unseren schuldigen Dank darbringen können und noch darbringen dürfen. Es heißt dann weiter, ihr müsst hineingehen durch diesen Vorhang. Wie konnte sich Gott derer erbarmen, die ihn ablehnten? Denkt doch, was es war, Gott offenbarte, was hinter dem Vorhang war, das Wort. Das Wort war enthüllt. Doch wo war es? Es war in der Bundeslade. Es war das Wort, das der Vorhang verbergen sollte. Jesus war das Wort und er ist immer noch das Wort. Heutzutage verbirgt der Schleier der Traditionen wiederum das Wort. Ist das nicht so? Die Auslegungen und die Deutungen haben das Wort völlig zugedeckt. Vom Worte ist nichts mehr zu sehen. Was man hört, sind die Deutungen, und derer gibt's nicht nur genug, sondern zu viel. Lasst uns mit diesem Gedanken für heute zum Abschluss kommen. Hinter dem Vorhang im Allerheiligsten war das Wort und der Gnadenthron, beides hängt miteinander zusammen, beides steht nebeneinander. Menschen, die zum Gnadenthron Gottes hinzutreten dürfen, sind Menschen, die dann feststellen, hier ist das Allerheiligste. Hier hat Gott uns begnadigt. Hier hat er mit uns Versöhnung gehabt. Hier redet er durch sein Wort mit uns. Das eine ist die Versöhnung durch das Blut. Das Blut wurde auf den Gnadenstuhl gebracht. Gott schaute dann gnädig herab, als er das Blut sah und vergab. Nun aber sehen wir durch Golgatha, der Vorhang zerriss, der Weg ist frei, die Bundeslade geöffnet, das Wort ist vor uns, nicht mehr verborgen, sondern geoffenbart, kundgetan. Lass mich noch einmal sagen, so deutlich ich's vermag, alle, die hinter den Vorhang im Glauben hindurchdringen und erkannt haben, dass ein großer Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit stattgefunden hat und dass der Vorhang zum Zeichen dafür zerrissen wurde, dass nun der Weg frei ist zum Gnadenstuhl und daneben war die Bundeslade zum Worte Gottes. Der Weg ist frei. Wir sind erlöst. Wir sind begnadigt. Wir sind das Eigentum Gottes. Unsere Schuld wurde gesühnt. Unsere Sünde ist vergeben. Jesus Christus schenkte mir das Leben, singt ein Liederdichter. Ich bin frei. Ich bin frei. Unser Gericht und Verurteilung hat ihn getroffen. Die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Römer 5, Vers 1. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Golgatha ist nicht nur ein Ort, nicht nur eine Stätte. Auf Golgatha hat die Versöhnung Gottes mit der Menschheit stattgefunden. Wir sind begnadigt worden. Heil haben wir empfangen. Und nun sind wir in der Gegenwart Gottes, sein Wort zu hören. Es ist uns aufgeschlossen, ganz nahe am Gnadenstuhl, im Allerheiligsten. O Volk Gottes, Brüder und Schwestern, lasst uns erkennen, dass wir nicht im Vorhof und auch nicht im Heiligtum geblieben sind, sondern dass Gott uns gewürdigt hat, nicht weil wir etwas Gutes getan hätten, sondern aufgrund des vollbrachten Opfers am Kreuz auf Golgatha sind die Fernstehenden zu Nahestehenden geworden, die Feinde zu Freunden. Aus Menschenkindern wurden Gotteskinder und dazu dürfen wir uns aus Gnaden zählen. Wenn nun das Angesicht eines Moses strahlte, als er das Gesetz empfing, das die Verurteilung und die Verdammnis in sich barg, und trotzdem strahlte er. Er muss innerlich geahnt haben, derselbe Gott, der Richter ist und sein hartes Gesetz erlassen hat, er wird sich offenbaren als Erlöser und wird unsere Strafe nehmen. Die Propheten wussten durch den Geist doch schon einen Teil dessen, was Gott vorhatte. Und wir sind froh darüber. Moses Angesicht strahlte, als er Gesetz Gottes brachte und Worte Gottes hörte. Dann tat er die Hülle auf sein Gesicht. Wir sollen nun mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit Gottes widerstrahlt. Auch wenn wir irdisch abgespannt und müde sind, in uns brennt ein göttliches Feuer. Eine Dankbarkeit ist in unseren Herzen, denn wahrlich, Gott hat Großes an uns getan. Er hat uns gezeigt, der Vorhang zerriss, der Weg ist frei. Wir sind mit Gott versöhnt worden. Mögen wir anfangen zu strahlen. Vielleicht nicht immer äußerlich, das fällt uns hier ja sehr schwer, aber auch das kann sein. Gott kann unsere Verkrampftheit und unseren inneren Schmerz doch in eine schöne Freude verwandeln. Und die Freude am Herrn wird unsere Stärke sein. Und die Rechte des Herrn bleibt erhöht und sie behält den Sieg. Den Sieg von Golgatha für alle Erlösten, die damals freigekauft worden sind. Möge der Herr diese Worte an uns allen aus Gnaden segnen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir den Chorus: So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Land, ich komm, ich komm.
Himmlischer Vater, so kommen wir zu dir. Ja, wir möchten zu dem Gnadenthron hinzutreten und dir von Herzen danken, dass du es so gut mit uns gemeint hast. Treuer Herr, du hast in diesen Tagen in besonderer Weise mit deinem Volke gesprochen. Du hast die prophetische Offenbarung deines Wortes geschenkt, hast deinen Willen kundgetan. Nun hilf uns, jetzt zu erkennen, in welch einer Weise du mit uns vorwärts gehen möchtest. Lass uns den Anschluss an dein Wirken und an dein Tun finden. Füge uns in deinen Plan, in dein Programm voll hinein. Herr, ich danke dir für all meine Brüder, für all meine Schwestern, für deine gesamte bluterkaufte Schar. Geliebter Herr, reinige uns und heilige uns, erfülle uns mit heiligem Geist. Möge göttliche Ehrfurcht und heiliger Respekt vor dir und deinem Worte in uns allen zu finden sein. Herr, damit du weiterhin zu uns reden und dich dann auch mächtig offenbaren könntest. Herr, wir sind hier in großer Erwartung und danken dir, dass du alles wohlmachen und herrlich hinausführen wirst. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Möge dein Blut, dein Wort und dein Geist in diesen Tagen ein vollkommenes Werk in uns und an uns und durch uns tun. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name. Halleluja. Amen.